Hey, da bist du ja. Willkommen zu deinem Zero Limits Podcast von Max Wohlfahrt. Souverän, ehrlich, authentisch. Wie es Menschen geschafft haben, ihre Limits zu durchbrechen und ihre Ziele zu erreichen. Ach ja, und ich sag dir mal was. Ich weiß, wie es ist, Limits zu haben, und ich weiß, wie es ist, keine Limits zu haben. Und ich zieh keine Limits vor, wenn ich die Wahl hab. Das und vieles mehr erfährst du in der neuen Folge von Zero Limits.
Herzlich willkommen zum Zero Limits Podcast. Heute im Interview mit einer ganz spannenden Person, mein Cousin, Mentor und Creative Benjamin Dietz. Wir haben schon viel miteinander erlebt. Wir werden regelmäßig gefragt, ob wir Brüder sind. Vorgestern allein 4-mal, ich glaube in 2 Stunden. Und ich dachte mir, das, was er heute zu sagen hat, das ist einiges. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles zusammenkriegen. Wir haben gestern mal kurz gebrainstormt. Das wird wahrscheinlich mehr als eine Folge werden, glaube ich. Oder nicht die letzte oder einzige sein. Herzlich willkommen, Benjamin Dietz. Schön, dass du heute da bist.
Danke, Max.
Stell dich gerne mal kurz vor.
Ja, gut. Also, ich muss sagen, fand ich auch sehr angenehm. Das geht uns ja schon unser ganzes Leben so, seitdem wir uns über den Weg gelaufen sind. Ja. Und ich bin ja auch schon auf deinen Podcast gestoßen letztens und ich fand es sehr interessant und habe mir gedacht, hey, wie cool, dass wir jetzt hier sitzen, ich eingeladen bin hier. Vielen Dank. Ja, also ich bin die letzten Jahre durch eine große Veränderung gegangen nach Corona, beziehungsweise hat es bei mir schon vor Corona angefangen, dass ich gemerkt habe, hey, Karriere, Leben, Lebensqualität ist so ein bisschen off. Wie kann ich das Leben schaffen, in dem ich wirklich lebe und davon auch leben kann? Und ja, ich glaube, es ist mir gelungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich komme ja ursprünglich aus der Retail-Design-Branche. Das heißt, ich habe angefangen, in Visual Merchandising zu arbeiten, schon relativ früh. Hatte damals einen Mentor, sag ich mal, ein Italiener, der mich sehr inspiriert hat. Ja. Bin dann in den Einzelhandel eingetaucht, war im Außendienst, bin von einem Bezirksleiter dann irgendwie befördert worden. Dann kamen verschiedene Marken auf mich zu. Es hat dann damals angefangen mit Diesel. Damals war Diesel ja auch noch die Jeansmarke schlechthin. Das war natürlich für mich super. Bin damals nach Düsseldorf gezogen, um da in der Zentrale von denen zu arbeiten. Und das lief eigentlich alles so Hand in Hand über mein Netzwerk. Von dort ging es dann weiter nach einigen Beforderungen und viel auch Arbeit in der Zentrale in Italien, dann in Kontakt getreten mit dem Global Team dort. Dann kam Louis Vuitton auf mich zu. Ja, das war dann auch nach einigen Jahren. Dann bin ich nach München, war ich auf einmal der Verantwortliche für das Visual Design von allen Louis Vuitton Stores in Deutschland über Nacht und war dann viel in Paris in der Zentrale, habe in Paris viel mitnehmen dürfen. Und das war wirklich ein Ritt. Danach dachte ich, okay, ich muss, glaube ich, mit Mode aufhören. Das war doch ein bisschen viel Ego. Das war noch die Zeit, als noch Marc Jacobs da rumgesprungen ist. Das Schöne ist, ich hatte total den Zugang zu vielen Kreativen, zu vielen sehr außergewöhnlichen Menschen. Nach der Erfahrung, weiß ich noch, habe ich erstmal eine Auszeit genommen, bin nach New York geflogen, um mir da ein bisschen eine Freiheit im Kopf wieder zu erschaffen. Und dann kriege ich einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen von Diesel. Hey, Karl Lagerfeld, Rebranding, neue Zentrale, Amsterdam und Paris. Hast du Bock, dich vorzustellen? Wir suchen einen. Nein, danke. Ich habe gesagt, nein. Gut, halbes Jahr ist vergangen. Ich habe gemerkt, okay, so langsam muss ich doch wieder was arbeiten. Wurde dann doch ein bisschen nervös tatsächlich. Und bin dann dahin und treffe meinen damaligen Retail Director und denke mir, wow, bin ich nicht schon früher hergekommen? Super Werte, super Team, super Aufgabe. Dann habe ich kurz drauf den CEO kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden und dann ging die Reise los. Fast forward, ich habe angefangen, waren es 2 Stores. Ich bin gegangen, waren es 200 Stores. Und
krass.
War dann von, ich glaube, 3, 4 Ländern am Anfang, am Ende dann so knapp in 30 Ländern unterwegs. Und viel kulturelles Training gemacht in der Zeit, viel Kommunikationstraining gemacht, die Länder geschult. Mhm. Angefangen von, okay, Guidelines gemacht, wie sieht die Koalition aus in den Läden. Dann später auch weltweite Kampagnen im Bereich Window Design, Pop-Ups, eng zusammengearbeitet mit dem Marketing-Team und auch mit Karl eben selbst. Mhm. Der hat mich tatsächlich auch inspiriert, auch das zu machen, was ich jetzt mache.
Karl persönlich?
Ja, so, tatsächlich. Ja? Also ich hab ein paar schöne Momente mit ihm gehabt. Bin immer irgendwie ganz verrückt in ihn reingelaufen und mir mal angeguckt, so, wer bist du? Aber irgendwann hat er verstanden, ich habe da irgendwas zu tun mit Dekoration und so. Ja? Und hat immer gedacht, bei jeder Weihnachtsfeier hat er sich dann bedankt für die schöne Tischdekoration. Und ich habe ihm gesagt, irgendwann habe ich immer nur gesagt, Gerne geschehen. Ja. Ich habe niemals damit zu tun gehabt. Aber es war einfach lustig. Sehr interessanter Mann. Was mich an ihm inspiriert hat, war, wenn der die Tür reingekommen ist, dann war er genau gleich. Ob es jetzt die Reinigungskraft war oder der Pförtner oder der CEO oder wer es auch immer war. Ihm ging es einfach um die Herzfrequenz. Ja? Der hat sofort gesehen, wie du bist. Ja? Und was ich auch interessant fand, dass der hatte keine Work-Life-Balance. Ich glaube nämlich auch nicht an die Work-Life-Balance. Ich glaube, wenn du irgendwas tust, wofür du brennst, da gibt es eine Life-Balance. Ja? Mhm. Und dann geht deine Aufgabe, deine Passion eins mit her. Da fühlt sich dein Job an wie ein Hobby.
Ja.
Und das fand ich an Karl sehr interessant. War jetzt nie ein großer Fan von Urlaub oder sowas. Ich meine, es ist gut, eine Pause zu machen hin und da. Aber wenn du gerade brennst, geh voll rein.
Ja.
Das ist die Zeit, in der deine Kreativität einfach auf den Spitzen läuft, dann ist es natürlich wichtig, durch deine tägliche Routine Ausgeglichenheit zu schaffen, dass du auf dem Level langfristig performen kannst.
Mhm.
Weil ich habe auch gemerkt, auch in meiner Karriere, es ist einfacher, hochzukommen, viel schwieriger, da zu bleiben.
Ja.
Das war auch echt eine Herausforderung. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es mich auch persönlich zerrissen hat. Und dann, weil ich auch einen sehr hohen Anspruch an mich selbst habe, einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit hatte, dieser Perfektionismus, das ist etwas, was ich wirklich ablegen durfte. Denn wir sind als Menschen einfach nicht perfekt. Wir können unser Bestes geben und dann müssen wir auch loslassen. Und ich glaube, da eine Balance zu finden, haben wir es wieder mit der Balance, haben wir es wieder mit der Routine, haben wir es wieder mit der Life-Balance. Ich glaube, da können wir richtig erschaffen. Das habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht. Kreative in ihr volles Potenzial zu führen, ihnen aufzuzeigen, es gibt auch noch einen anderen Weg. Raus aus den Gedankengebäuden der Angst, rein in die Hoffnung, rein in die Kreativität. Und durch gewisse Trainings, die ich auch selber fahren durfte, eröffnet sich da ein ganzes Universum an Möglichkeiten.
Mhm.
Das ist sehr spannend. Ich habe mit Leuten gearbeitet, da habe ich schon das Potenzial gesehen sofort. Aber du fängst natürlich an, mit ihnen zu arbeiten und du stellst Fragen, du machst deine Notizen und du denkst dir, ach, schön, jetzt muss erst noch auch noch verstehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen vielleicht Coaching und Mentorship. Es geht bei einem Coach eher darum, der rennt neben dir her, freut dich an. Mentor zoomt ein bisschen raus und lässt dich selbst ins Aha-Moment tappen. Ja, das habe ich so oft erlebt. Und wenn es dann wirklich mal Klick macht, was dann für eine Energie generiert wird, das fasziniert mich. Ja. So, und das ist so ein bisschen jetzt so in der Kurzversion, wo ich gerade stehe.
Ich habe gestern mal ein bisschen überlegt an so ein paar Stories, die sehr, sehr lang her sind. Und ich kann mich daran erinnern, damals haben wir euch, glaube ich, besucht in Heidelberg. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich meine, das ist ja 20 Jahre her oder so. Da habe ich damals mit dem Friedrich Streichhölzer ziehen gespielt, wer auf welcher Seite vom Bett schläft, weil ich keinen Bock hatte, innen zu schlafen. Das so, da glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, warst du bei Wrangler, kann das sein?
Das war, genau, das war die WF Corporation, das war Wrangler und Lee. Und interessanterweise, das war mein erster Job und es war zu der Zeit der größte Textilproduzent der Welt. Ja? Und dadurch habe ich natürlich, mehr Corporate ging nicht. Aber mir hat es Spaß gemacht. Das habe ich gebraucht am Anfang, um eine Struktur vorgelebt zu bekommen, ist vielleicht am Anfang deiner Karriere keine schlechte Sache, um dann auch deine eigene Struktur zu erschaffen. Ja.
Was meinst du mit more corporate ging nicht?
Du hast in einer Corporate hast du natürlich deine Box, in der darfst du bleiben. Ja? Kommt drauf an, wie weit du hochgehst, aber natürlich, du hast deine Box, in der darfst du bleiben und der musst du liefern. Kommt
drauf an, how much you fit in.
Richtig. Und dann darfst du dir deine Box natürlich toll ausmalen und streichen und den Teppich reinlegen, aber letztendlich bleibt es deine begrenzte Box.
Okay. Und von dort an ging es dann wohin? Was war das Nächste? Wrangler und dann?
Also witzigerweise musste ich einmal auf eine Kindermesse für Lee und musste dann Stand aufbauen. Das war wirklich eine Katastrophe. Also ich habe mit irgendwelchen paar Aufstellern da auf dieser Messe und habe mir gedacht, was mache ich hier? Es war auch noch am Samstag. Ich habe mir gedacht, oh, okay, war jetzt wirklich nichts, wo ich mich irgendwie... Aber da treffe ich dann den Kai und Kai war Kids-Vertreter für Diesel. Ich habe nur so gesagt, hey, wow, finde ich eine super Marke. Könnte ich mir total vorstellen, für zu arbeiten. Ein Jahr später sehe ich aber immer eine Anzeige, suchen also eine passende Stelle in Head Office in Düsseldorf. Und ich rufe den Kai an und ich sage so, hey, ich bin's, der von der Kids-Messe. Und der konnte sich auch sofort erinnern und hat mir dann direkt die Nummer von dem Abteilungsleiter gegeben. Und da war eigentlich gar nicht groß ein Bewerbungsschreiben notwendig. Ich bin eingeladen worden, hingefahren, wir haben uns kennengelernt, zack. Und so war es bei mir eigentlich die ganze gematcht. Zeit. Ja, das ist, ich glaube, es ist einfach, wenn du eine Energie ausstrahlst, die inspiriert, die vielleicht, wo die Menschen merken, oh, der will wirklich, der hat Passion für das, was er tut. Ja? dann ist auch jedes Vorstellungsgespräch eigentlich ziemlich easy, ja. Weil ich habe immer dieses Mindset gehabt bei einem Vorstellungsgespräch, nicht diese Angst zu haben, oh, ich muss mich jetzt in irgendeinem Licht zu präsentieren. Nein, authentisch sein, ja. Weil letztendlich, wenn sie dich einstellen und bist aber mal ganz anders, ja, dann fällt's eh ist auf. Es ja für beide irgendwie ja. Eine wirklich bescheuerte Situation. Und deswegen einfach for real sein und einfach authentisch sein. Und das letztendlich war ich immer, kann ich anders. Da bin ich auch nicht immer gut mitgefahren, ja, natürlich nicht. Aber bei den wichtigen Dingen richtig gefahren.
Cool. Und dann ging es zu Louis
Vuitton. Genau, das war, ich habe viel Zeit verbracht in der, ich habe mich daneben hochgearbeitet, habe immer mehr Verantwortung bekommen und habe dann viel Zeit in der Zentrale von Diesel verbracht in Italien, in Bassano. Dadurch bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die dann wiederum rüber sind. Damals hat Louis schon angefangen, diesen Zugang zu suchen, mehr, sage ich mal, Casual-Zugang. Jetzt haben sie ja dann mit Virtual. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich habe eigentlich schon bei Diesel die Kontakte geknüpft. Für Louis. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Reminder an uns. Ja. Manchmal tun wir irgendwas und wir sind vielleicht in dem Moment, denken wir, ach, wir würden so viel gerne irgendwas Größeres tun. Aber das Leben, ich gehe davon aus und ich glaube auch daran, das Leben passiert immer für uns. Wir gehen manchmal durch Teilabschnitte und da heißt es auch gut zu sein. Und da heißt es auch die Augen aufzuhaben, da heißt es auch höflich zu sein, da heißt es auch seine Arbeit zu machen, da heißt es auch seine Energie reinzustecken. Weil du weißt nie, wer vielleicht am nächsten Tag dein Intern, ja, am nächsten Tag ist er auf einmal bei irgendeiner großen Marke und sucht dich als Freelancer. Ja. Das habe ich immer wieder erlebt. Und ich habe wirklich von den Leuten, von den Menschen um mich herum, die das außer Acht gelassen haben, die sind auch irgendwann unten rausgefallen in der Entwicklung. Und so habe ich eigentlich schon bei Diesel meine Bahn für Louis Vuitton gründen können. Ja. Ich muss sagen, Louis Vuitton war eine wunderbare Erfahrung für der Lernfaktor. Menschlich gesehen war es wirklich hardcore. Da habe ich auch relativ schnell gemerkt, okay, mir sind doch persönliche Werte im Team sehr wichtig. Das war das Tolle dann, als ich angefangen hatte bei Karl. Da wurden gerade die Markenrechte zurückgekauft. Karl wurde dann quasi eingestellt als Kreativdirektor, inoffiziell. Und er hat sich auch gefreut, endlich über seinen Namen zu produzieren und zu designen. Und im Gegensatz zu Louis hatte ich da einmal ein Team, die einfach wollten. Die wollten einfach expandieren, die wollten es schaffen. Es kamen Experten aus allen Ländern zusammen. Und wir hatten einfach Bock. Ja? Mhm. Und wir haben einfach gedacht, hey, once in a lifetime opportunity, dass wir jetzt hier so eine Marke aufbauen dürfen. Es war am Anfang ein Startup letztendlich, ja? All from scratch. Und dann hieß es, okay, fang mal an. Ja? Und dann fang mal an. Und dann, und das ist genau das Anfangen. Wo das hingeht, weißt du dann in dem Moment nicht. Das war auch bei Diesel so. Dann war es dann Louis Vuitton und auf einmal kommt Karl Lagerfeld um die Ecke. Und mich die Leute fragen, ja, wie hast du denn das gemacht? Ich habe es einfach gemacht.
Mhm. Ja? Ja, die Frage ist ja, gerade wenn es so jetzt um so Brands geht, das ist ja, also ich sehe ja da so jetzt mal als Laie von irgendwie Mode doch eine Steigerung. Von Wrangler sehe ich heutzutage so gut wie keine Jeans mehr, zu Diesel, die haben sich gehalten, würde ich jetzt mal sagen, also behaupte zum Beispiel mal ich. Dann zu Louis Vuitton, wo ich jetzt mit gutem Gewissen behaupten würde, das ist so die Brand, wo wenn jetzt junge Menschen mit Mode irgendwas anzufangen haben oder sich dort reinfinden, ja auf jeden Fall einen Schnittpunkt finden. Da schlecken sich ja viele die Finger, oder? Ich arbeite in so einer geilen Brand oder mit so einer geilen Brand und habe auch noch eine Stelle, die ja jetzt nicht einfach so eine Stelle ist, sondern auch mit einem gewissen Hebel dahinter, oder?
Ja.
Und
also,
dann,
ja? Ja, also ich denke, damals auch wieder. Ich habe auf Landesebene gearbeitet und ich bin viel in die Zentrale Paris gefahren. Ja. Aber letztendlich Landesebene, dann bist du wieder in deiner Box. Ja, also entweder schaffst du es wirklich da in einem Creative Team oder in dem Strategenteam oder im Board wirklich am Puls der Marke zu sein. Das ist mein Anspruch zumindest, wo du dann wirklich Dinge beeinflussen kannst, verändern kannst, weil ansonsten wirst du wieder fremdbestimmt arbeiten. Und das ist da auch auf jeden Fall, das ist halt einfach eine Maschine, ja, und dann den Retail wirklich perfektioniert. Das verstehe ich auch, aber vielleicht bist du dann, der eine Charakter sagt, hey, wow, hier ist die Struktur so perfekt vorgegeben, hier kann ich mich so richtig schön reinfuchsen. Und der andere sagt, hey, das kann man aber vielleicht noch ein bisschen besser machen und hier und da und dort. Das ist nicht so gekommen. Da solltest du lieber dann vielleicht doch dann in einer anderen Abteilung arbeiten. Ja. Und dann ist es wirklich schwer reinzukommen. Aber wenn du da drin bist, da hast du auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, dich wirklich auszuleben, deine Kreativität reinzubringen und so weiter. Das ist für mich eher interessant. Das ist das, was ich dann später bei Karl erleben durfte.
Wie lange warst du dann bei Louis?
Bei Louis war ich ein Jahr.
Ein Jahr?
Ein Jahr. Okay. Ein Jahr hat sich angefühlt wie fünf. Und es war eine Zwischenschritt tatsächlich. Also ich war wirklich, ich habe gedacht, also ich glaube, damals habe ich schon graue Haare gekriegt. Aber bist halt wirklich 7 Tage doch bist nur am Arbeiten. Mhm. Aber es war auch Hammer. Letztendlich, was ich da gelernt habe, und ich meine, da habe ich gerade mal, da hatte ich 12 Stores in einem Land. Mhm. Ich konnte danach, nach einem Jahr, nach dieser Diamantenpressschule, ja, konnte ich dann wirklich auch schon auf Europa-Level arbeiten. Und dann bin ich dann nach 2 Jahren von Europa eigentlich relativ geschmeidig in die Global-Rolle reingerutscht. Mhm. Ja, und das konnte ich nur machen, weil ich diesen Zwischenschritt gemacht habe bei Louis und ich gelernt habe, wie es geht. Ob du es jetzt vom Kleinen aufs Große skalierst, das ist immer das gleiche Prinzip. Mhm. Mittlerweile habe ich dadurch auch gelernt, ja, bleib in dem Moment, was du gerade tust, bleib dem treu, mach's richtig und freu dich auf das, was kommt.
Mhm. Was waren die Aufgaben da? Also was hast du zu tun gehabt in dem Jahr?
Wir hatten, das war gerade zu der Eröffnung von der Maison, der Maximilianstraße.
Ja,
und, München. München, genau. Mhm. Und dann sind gerade umgezogen von Düsseldorf nach München. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung an sich. Damals auch ein großer Lounge mit Yayoi Kusama. Das ist eine japanische Künstlerin, die sehr berühmt ist durch ihre Polkadots und durch ihre sehr trippy Grafiken. Aber letztendlich war meine Aufgabe dort eher Instandhaltung und nicht unbedingt den nächsten Schritt gehen. Mhm. Ja? Und das war mir wirklich, das hat mich zu sehr eingeschränkt. Mhm. Es war toll für den CV und toll fürs Ego, das zu machen, aber wirklich im Herzen war ich da nicht froh. Das war im Herzen war es keine erfüllende Arbeit.
War das dann die Erkenntnis, die ich dann zu Lagerfeld gebracht hat?
Oder eine davon? Letztendlich habe ich danach gedacht, okay, ich mache keine Mode mehr.
Ah ja, stimmt.
Genau. Aber Karl, da ging es wirklich, das war wirklich auch eine menschliche Sache. Das war ein super Team. Also sie haben wirklich ein super Team, eine super Aufgabe und du konntest dich so reinbringen. Ich sage immer, jetzt auch mittlerweile, wir sind auch geschaffen für Community. Ja? Und wenn du alleine schon gut bist, wenn du noch jemanden findest, dann bist du dann vielleicht nicht zu zweit in deiner Power, dann bist du vielleicht schon, kommst schon rüber mit der Kraft von 5 oder von 10. Mhm. Ja? Und das multipliziert sich. Und wenn du dann in einem Team bist von internationalen Experten und diese Kraft multipliziert sich und jeder ist Experte aus seinem Bereich und vor allem, es war eine sehr lange Zeit so, in den Anfangsphasen, was mich sehr inspiriert hat, wenn einfach mal die Abteilungen nicht der anderen Abteilung reinreden, sondern die einfach mal ihren Job machen.
Und die sich einfach nur um sich kümmert.
Einfach mal nicht Marketing sagt, hey, was Sales machen soll und Sales sagt, was Marketing machen soll. Nein, jeder konzentriert sich einfach mal auf seinen Aufgabenbereich und das full on. Mhm. Und das funktioniert super. Das hat super funktioniert. Dann irgendwann wird es wieder corporate, weil natürlich, ja, es muss Struktur rein, es wird immer größer, umso mehr Menschen drin sind, ist ja klar. Aber dann kommt ganz schnell wieder die Box. Ja, und da müssen wir, glaube ich, flexibel bleiben in allen Bereichen in unserem Leben. Mhm. Ja, ob es jetzt Beziehung ist, ob es jetzt unsere Weiterbildung ist, ob es unser Job ist, merke ich, ist die Flexibilität. Das ist auch schwierig zu handeln ab einer gewissen Größe von einem Unternehmen.
Ja, das denke ich mir. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Titel nennt, den du da bestritten hast bei Lagerfeld in Amsterdam, aber das war ja so von außen betrachtet jetzt auch nicht der kleine Job, den du da hattest. Das war ja Verantwortung und großes Team. Und was war da das Thema, wo du...
Also zum Schluss... war es, die letzten 2 Jahre war ich Senior Manager VM and Creative Services. Das heißt also alles, was weltweit an Pop-Ups, an Fensterkampagnen, an Neueröffnungen, an Produkt-Launches, Licensing-Launches, jedes einzelne Projekt, das neu kam, das einen kreativen Schliff brauchte und, sage ich mal, in eine Shopping-Experience verwandelt werden, transformiert werden durfte, lief über meinen Tisch. Mhm. Und so durfte ich viel lernen, gerade wenn Board-Meetings waren und ich dann meine Konzepte vorstellen durfte. Da ist man am Anfang natürlich auch ein bisschen nervös. Das ist natürlich dann der Leute. Aber ich glaube, diese Verantwortung, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also da habe ich wirklich gebrannt. Mhm. Und das meine ich. Damals habe ich nie auf die Uhr geschaut. Da war für mich das Reisen und mich auch kreativ so einzubringen und auch die Verantwortung zu haben, auch solche Budgets zu haben. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Ich war ja auf der Gegenseite vom Sales. Das Budget kam aus dem Marketing und es war natürlich auch wahnsinnige Budgetverantwortung. Da habe ich auch gelernt, die Ressourcen richtig einzusetzen. Ist auch nicht mehr einfach. Aber die Freiheit, die ich dann durch hatte und auch das Vertrauen, das ich mir aufbauen durfte vom Management über die Zeit, das war genial.
Glaube ich. Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja nicht in Amsterdam geboren, sondern dorthin gezogen. Ich habe dich mit meiner Frau vor ein paar Jahren dort besuchen dürfen, habe die Stadt mit extravaganten Führungen genießen dürfen, weil du da auch gute Kontakte pflegst. Eine phänomenale Bude hattest mit privaten Rooftop-Balkon, wo die Möwen in der Früh drüber fliegen. Und ich denke mir, okay, chillig, schon ganz schön geil hier. Das muss ja irgendwas passiert sein, dass du sagst, okay, ich reise jetzt hier erstmal für unbestimmte Zeit Deutschland ab.
Ja.
Weil die Bereitschaft nach Amsterdam zu ziehen, die hat ja jetzt auch nicht jeder. Klar, also verständigen kannst du dich gut mit Englisch, was ich mitbekommen habe in dem Land. Aber es ist ja auch nicht so, wo du sagst, okay, ja gut, passt, aber sonst nichts zu tun. Let's go to Amsterdam auf einen Kurztrip, und du warst ja da ein paar Jahre. Was war so das Motiv dahinter, dass du sagst, okay, let's go, machen wir das so. Herzlich willkommen jetzt, Benjamin Dietz in Amsterdam.
Ja, also es waren tatsächlich 10 Jahre zum Schluss. Etwas über 8 Jahre war ich aktiv bei Karl. Für mich stand es außer Frage. Also Amsterdam ist so eine interessante Stadt. Gerade jetzt vor 10 Jahren hat es angefangen, dass Amsterdam extrem viel investiert hat in die Stadt und in die Infrastruktur an sich. Ich muss sagen, die Holländer haben vieles sehr viel einfacher geregelt als hier in Deutschland.
Ist mir aufgefallen.
Du kommst hin, da gibt es zig Beispiele. Also ich muss sagen, rein bürokratisch war es so einfach. War einfacher als in Deutschland umzuziehen. Ja, Englisch, da musste ich auch natürlich mich verbessern am Anfang, aber das ging recht schnell, weil letztendlich, ich glaube, die meistgesprochene Sprache in Amsterdam ist tatsächlich Englisch, also mehr als Holländisch. Jeder spricht Englisch, auch die Holländer an sich, alle miteinander haben ein sehr gutes Englisch. Die Filme werden auch nicht synchronisiert im Fernsehen, wie bei uns. Ach. Lachen immer über die Deutschen, ja. In Holland immer Untertitel in Holländisch, aber die Filme in Originalversion und die Serien. Es war so einfach und die Offenheit, die ich da erlebt habe in Amsterdam. Also zum einen wirklich Business und zum anderen wirklich kreativer Freiraum, Individualität, du zu sein. Das hat mich so gepusht in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe eigentlich den richtigen Zugang zu meiner Kreativität auch erst in Amsterdam gefunden. Davor, ich weiß gar nicht, wie ich die anderen Jobs davor gemacht habe, wenn ich jetzt zurückschaue. Also das hat erst so richtig Klick gemacht in Amsterdam, wo ich auf einmal dachte, hey, wow, ich konnte auf einmal Dinge, die konnte ich dafür gar nicht. Oder ich habe mich nie getraut, sie zu tun. Und Amsterdam hat mich wirklich inspiriert, die Dinge zu machen. Es war genau das Gleiche mit der Wohnung. Ja? Ich habe dann einfach gemerkt, okay, da war einfach so ein Immobilienboom natürlich auch. Ich war ein Expat und dadurch kriegst du auch dann steuerliche Vorteile. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt eine Wohnung kaufen auch. Und ich wollte unbedingt, das war auch wieder ein Projekt, ich wollte auch die Wohnung auch unbedingt selbst gestalten. Dann kam dann nach einer langen Suche dieses Immobilien auf ein komplett leer gestripptes Amsterdam-Haus und ich durfte mir dann damals die Wohnung aussuchen. Ich habe mich fürs Dachgeschoss entschieden. Ja, das leckt auf der Hand. Ich meine, das war eine tolle 35 Quadratmeter Terrasse mit einem tollen Dachhaus oben drauf. Da habe ich auch viel gearbeitet da oben oder meditiert oder meinen Sport gemacht oder Gartenarbeit. Auf jeden Fall hatte ich da eine wirklich gute Zeit. Amsterdam hat mich inspiriert. Amsterdam hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, kann ich echt sagen.
Ja.
Also hat mich dahin geführt, mich selbst zu akzeptieren und über gewisse wirklich Gedankengebäude hinauszugehen und wirklich mein volles Ich zu leben. Das muss ich echt sagen.
Inwiefern hat es dich unterstützt so?
Du kannst einfach so du sein, wie ich glaube, ich weiß nicht, an welchem Ort das noch so möglich ist. Ja? Du kannst rumlaufen, wie du willst. Du kannst machen, was du möchtest. Und du siehst auch sehr viele Individualisten. Du siehst so viele verschiedene Leute. Du siehst Leute, da denkst du dir, okay, der sieht aus, als würde er in der Brücke schlafen würde. Aber der ist dann der CEO von irgendeinem, was weiß ich, was für einem Brand. Ja? Also du triffst einfach die skurrilsten Menschen da. Ja. Genauso wie du vielleicht den Louis-Typen triffst, der aber ein Überdriver ist, ne? Und vielleicht dann finanziell nicht so gut dasteht. Aber nichtsdestotrotz, die Individualität, die ich dort kennenlernen durfte, war brutal. Ja? Und auch dann natürlich durch steuerliche Vorteile, die du hast als Expat, konnte ich natürlich mir auch das alles dann finanzieren, aufbauen. Und wenn man dann viel am Arbeiten ist, ja, dann hat man auch nicht so viel Zeit, Geld auszugeben. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ja. Das war also Amsterdam von das Wasser, die Natur, die Häuser. Also ich bin ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Wirklich jeden Tag bin ich mit dem Fahrrad immer einen anderen Weg gefahren. Ich hasse es, immer den gleichen Weg irgendwo hinzunehmen. Ich nehme immer einen anderen Weg. Und jeden Morgen habe ich mir gedacht, ich meine, irgendwann sind ja auch die Wege ausgegangen, ne? Also jetzt ja. Will ich es auch nicht übertreiben. Aber jeden Morgen bin ich mit dem Fahrrad und gucke hoch und denke mir einfach nur, ah, ja, ist eine Hammerstadt. Also muss ich wirklich sagen, hat sich auch wahnsinnig weiterentwickelt. Und jetzt, anfangs ist es richtig schick, als ich da hingezogen bin, war es teilweise noch ein bisschen, dass du noch wirklich auch so die Schattenseiten, die man so von Amsterdam so kennt, auch erlebt. Mhm. Mittlerweile ist es eine total saubere und organisierte Stadt. Es war eine wunderschöne Zeit und die habe ich sehr genossen.
Cool. Jetzt hast du ja vorhin mal kurz die Meditation angeschnitten.
Ja.
Wie lange machst du denn das schon?
Das mache ich tatsächlich schon seit 5 Jahren. Ich kam 2018 an einen Punkt, das weiß ich noch, da hatten wir eine tolle Möglichkeit, ein Pop-up zu eröffnen auf dem Broadway in New York. Ich weiß noch, damals mein Senior Vice President meint so, Ben, wir haben 6 Wochen. Und ich habe gesagt, kriege ich hin. Weil ich wollte es unbedingt für meinen Lebenslauf. Broadway, New York, ins Dorf zu machen. Natürlich, machen wir. Zu der Zeit aber auch noch ein Store in Moskau aufgemacht und noch ein Store außerhalb von London aufgemacht. Das waren alles sehr wichtige Projekte und ich habe es ein bisschen unterschätzt und bin dann auf einmal so ein bisschen zusammengeklappt, mir ist die Luft ausgegangen. Mhm. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, ich habe meine Routinen vernachlässigt. Ja? Der Stress hat sich nicht abgebaut. Und da kannst du ins Gym gehen, da kannst du dich bewegen, das ist auch alles sehr wichtig. Ja? Aber um die Ruhe zu finden, letztendlich am Abend oder wieder zu dir zu kommen, ist die Meditation einfach, war für mich der Weg in den, sag ich mal, die geistliche Ruhe, in die Konzentration, ins Loslassen. Ganz elementar, da habe ich damals angefangen mit der App, weiß ich noch, ja. Habe ich gesehen auf der App, da war ich, habe da irgendwann aufgehört zu zählen, da war ich dann bei der 2000. Meditation, also ich habe das wirklich intensiv genutzt. Aber ich sage so, also ohne Meditation oder irgendwie Atem an sich, also ob das jetzt Breathwork ist oder ein Eisbad, ist ja auch Atem. Da kann ich gar nicht mehr leben. Also will ich gar nicht mehr leben. Ja, das ist für mich einfach so ein Mentalurlaub, sagen wir mal so. Auf den möchte ich nicht verzichten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das heißt aber, alle so an sich könnte man behaupten, aus so einer riesigen Stresssituation hat sich das dann irgendwie ergeben, dass du in die Meditation gefunden hast? Oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Also ich hatte keine andere Chance. Der Fun Factor, der ist ganz langsam in eine ganz extrem große Verantwortung reingerutscht, die ich mir aber auch selbst irgendwo aufgebaut habe. Ja, wenn du immer Ja sagst, ist ja klar, kommen immer mehr Leute, die was von dir wollen und du willst es immer perfekt machen. Ja, und wenn du dir da keine Grenzen setzt für dich selbst und nach außen, dann bist du überrannt. Ist ja klar. Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich jeden Tag bekommen habe, um Gottes Willen, von der ganzen Welt, jede Zeitzone. Ja? Es hat bing, bing, bing die ganze Nacht, den ganzen Tag immer. Und ich hab anfangs angefangen mitzuziehen und viel zu spät angefangen zu delegieren. Und das hat einen Preis. Letztendlich, die Mentalpflege ist das, was uns da von abhält. Und auch gesunde Grenzen zu ziehen, zu kommunizieren. Das habe ich damals einfach gedacht, das schaffe ich schon, das mache ich schon. Mhm. Ist klar, kriege ich hin. Und da war ich aber noch ein bisschen jung und da war viel Ego im Spiel. Wer mich aus der Zeit noch kennt, weiß es gut. Ich habe, wenn jemand gesagt hat, nein, dann war das für mich eigentlich ein Unding. Ja. Ich konnte es nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, nein, okay, dann fand ich meine Lösung.
Ja, immer ja. Die Challenge.
Immer, immer. Wenn mir ein Lieferant gesagt hat, du, wir kriegen das nicht geliefert für die Öffnung, also da wäre ich selbst hingefahren, hätte es abgeholt. Ja. Ja? Und ich habe sogar so Sachen auch schon gemacht. Ja. Aber das ist ein Preis, den ich nicht mehr zahlen will. Und interessanterweise habe ich gelernt in dieser Zeit durch die Meditation, loslassen, um alles zu gewinnen. Das heißt, du gibst dein Bestes, du gehst rein, du machst und dann zu lernen, so jetzt habe ich alles, was ich beeinflussen kann, gemacht und jetzt kann ich noch 25 Mal anrufen und die Leute stressen, das macht aber alles nur noch schlimmer. Oder ich vertraue darauf, dass es funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich aber auch für mich, ich habe alles investiert, um es zu realisieren. Und es gibt einfach Faktoren. Der LKW hat einen Unfall, es regnet, was weiß denn ich, Dinge, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Mhm. In so einem sehr schnellen Uhrwerk von Geschehnissen in der weltweiten Explosion. Da zu sagen, so, musst du dich vielleicht auch in einem Corporate auch ein bisschen absichern, musst du vielleicht auch deinem Vorgesetzten Feedback schreiben und sagen, hey, schau mal, das habe ich alles gemacht, jetzt liegt es nicht mehr an mir, weil letztendlich, wenn was schief geht, musst du dich ja sowieso rechtfertigen, ist ja so leider, oder vielleicht ist auch gut so. Das war für mich ganz schwer, loszulassen. Um dann alles zu gewinnen. Und ich glaube, wenn wir diese Energie leben Und wenn wir das mehr und mehr umarmen in unserem Leben, dann schaffen wir viel mehr. Also ich will nicht sagen, dass es uns egal ist. Es ist überhaupt nicht egal. So, aber es darf uns ab einem gewissen Punkt davon sagen, so, ist gut jetzt.
Also dieses klassische Erzwingen ein bisschen ablegen, so, oder meinst du es?
Ja, also das ist genau.
Also natürlich alles tun, was dafür nötig ist, also, aber dann nicht weiter reinstressen, wenn es halt nicht mehr an dir liegt.
Genau, sozusagen. Also ein Control-Freak zu werden, bringt deinem Team nichts, bringt niemandem was, stresst dich nur. Und Kontrolle ist gut, ja, das ist gut. Natürlich brauchen wir das auch.
Ja.
Aber wohin geht die? Ja, und auf welchen Preis zahlt dein Team dafür, dich zu sehen, wenn du rumrennst, wie von der Hornisse gestochen und dieser Stress, den du da verbreitest, sich multipliziert. Das ist doch nicht, was du willst. Du willst ja, dass sich Kreativität und Innovation und Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft etabliert. Und das geht nur mit einem gesunden Management, die sich immer wieder auch in diesem Prozess, in welchem Projektprozess du gerade bist, zusammenfinden, absprechen, weiter geht's. Und auch Entscheidungen zu treffen und deine Wahrheit auch zu sprechen. Ja, und das ist ganz wichtig, weil ich habe auch gemerkt in der Karriere, also ich habe eigentlich durch die größten Fehler, die größten Erfolge letztendlich gefeiert, weil auch dann wiederum vielleicht dein Management sieht, oh wow, guck mal, wie der damit umgeht. Ja. Der hat jetzt hier was schiefgegangen, aber er findet direkt eine Lösung, um's hinzukriegen. Und das ist das, wo so viele Menschen haben so Angst, einen Fehler zu machen. Aus den Fehlern lernst du. Und da hat mir die Meditation wiederum geholfen, eine Ruhe zu finden, ein Selbstbewusstsein, eine Gelassenheit, auch mal einen Fehler machen zu dürfen. Und wenn du dir da, also bei mir funktioniert es so, umso mehr ich mir erlaube, auch mal einen Fehler zu machen, desto weniger mache ich auch.
Das ist komisch. Ja, ja.
Es ist, also es ist eine Dynamik, wie mit allem, wie mit Finanzen, wie mit Freundschaft, wie mit Beziehung. Es ist die gleiche Dynamik. Loslassen.
Ja. Also ich finde so grundlegend dieses alles dafür tun und dann loslassen, da ist mir so aufgefallen im Vertrieb extrem, da gehört schon sehr viel Ehrlichkeit auch dazu, wirklich behaupten zu können, okay, ich habe jetzt alles gemacht. Ja, weil da kommst du ja auch gerne mal in so einen Strudel rein, dass man sich einredet, ich bin ja fleißig. Fleißig mit den falschen Dingen. Ja, und deswegen, weil ich den ganzen Tag beschäftigt war, habe ich ja alles gemacht. Ob das dann wirklich der Fall ist oder nicht, das gestehen sich die wenigsten ein. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber so. Da, ich finde, Struktur ist richtig und wichtig. Ich finde auch, Kontrolle ist auch wichtig. Aber aus dem Aspekt, um rauszufinden, wo gibt es denn blinde Flecken?
Genau,
die ich
Nachkontrolle
nicht sehe.
Ist wichtig. Genau, dieses, genau. Deine Leute zu führen. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen bei dir, Max, wenn du bist ein wahnsinnig guter Verkäufer. Das warst du also schon immer aus der Natur heraus, seitdem ich dich kenne. Also wenn du anfängst, über dein Produkt zu reden, ja, oder wenn du anfängst, über deine Passion zu sprechen, ich höre dir einfach, ich kann mich da reinhocken und ich höre einfach gern zu. Ist angenehm, aber ich kann mir für jemanden, der das so perfektioniert hat in seiner Kommunikation wie du, kann ich mir vorstellen, wenn du dann ein Teammitglied hast, wo du weißt, hey, da liegt jetzt wirklich das Geld auf der Straße und du weißt es selbst, wie leicht es jetzt wäre, das abzugreifen. Ja? Und die Person, die du da vielleicht versucht hinzuführen, zerreißt es gerade. Auch da dann mal loszulassen, das ist, das ist sehr schwierig. Also ich weiß, wie das anfühlt, weil du willst dann reingehen, aber dann ist die Frage, bist du noch der Mentor oder machst du jetzt Micromanagement?
Mhm.
Ja? Weil daraus lernt ja auch die Person nichts. Ja? Wenn die Person mal selbst mal dann so vielleicht auch mal einen knackigen Fehler macht, kann ich mir vorstellen, das nächste Mal sind die Sinne noch geschärfter, oder? Aber wie ist das für dich? Ist schon herausfordernd.
Ja, voll. Das durfte ich auch lernen, loszulassen, wenn es. Also, wie sage ich das jetzt recht smart? Ich habe so ein Helfersyndrom gehabt, wo ich gerade dabei bin, dass ich das ablege. Aber das darf ja auch in einem gesunden Maß passieren, weil
Klar. Du
musst ja auch in einer gewissen Weise gut sortiert sein, um zu verstehen, unterstütze ich jetzt gerade noch oder nehme ich schon komplett ab? Ja, nehme ich dem Gegenüber das Denken schon komplett ab und das Tun, weil ich sage, passt schon.
Richtig.
Das ist das, was ich lernen durfte in die letzten paar Monate extrem.
Das Rauszoomen, das ist, glaube ich, so, was wir alle lernen dürfen. Ich habe mir da auch schwer getan. Das ist auch, ich bin, kurzer Querverweis, in viele verschiedene Kommunikationstrainings gegangen. Und da geht es zum Beispiel auch, wie wir konditioniert sind in der Kommunikation, wie wir unsere Grenzen setzen und ich habe da, das war zum Beispiel jetzt, ich habe das letzte eine Masterclass gemacht, da ging es um die Polarität zwischen Maskulin und Feminin, in uns und auch, sag ich mal, unserem Umfeld. Mhm. Und was man da viel, viel was man da differenziert ist, sage ich mal, du hast den Nice Guy, du hast den Toxic Male, ja, und du hast eigentlich den Balancierten, ja. Ich glaube, wir sind vielleicht, oder viele Männer sind aufgewachsen mit diesem Nice Guy-Syndrom, ja. Aber ich sag mal so, das ist auch so ein bisschen dieses People-Pleasing. Ja, auch ein bisschen Helfersyndrom. Es ist okay, Leuten zu helfen. Es ist okay, sehr okay, nett und aufrichtig und alles und so weiter zu sein. Das ist natürlich elementar wichtig. Aber es ist auch ganz wichtig, in der Wahrheit zu sprechen. Wenn es mal jetzt über deine Kapazitäten rausgeht, was auch immer das ist, stopp. Und dann bist du ein Entscheider. Und dann gehst du eigentlich immer mehr auch rein in deine, in unserem Fall, weil wir Männer sind, sage ich jetzt mal, unsere gesunde Maskulinität. Mhm. Und weil du entscheidungsfreudig bist, weil du weißt, du darfst einen Fehler machen, weil du offen für Feedback bist und so weiter und so fort.
Vielleicht auch die Weitsicht hast.
Die Weitsicht, genau. Ich habe lernen dürfen, mein Weg, wie ich den gehe, der ist vielleicht für einen anderen, geht einen ganz anderen Weg. Ja? Ja. Und da muss ich dann lernen, loszulassen. Und ich denke, bei mir war es eher bisher immer in Persönlichkeitsentwicklung im Team oder mit Menschen. Aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wenn du im Vertrieb bist, dass es natürlich manchmal schon echt knackig ist. Wenn du weißt, hey, Knopf A plus Knopf B ergibt C, ja, und dein Gegenüber struggle da, wie das dann dir wahrscheinlich auf der Seele liegt, da dann zu interagieren, oder?
Ja.
Also das ist, glaube ich, so die
Kurzfassung. Die Kurzfassung. Nee, also was ich halt extrem festgestellt habe, so war es bei mir zumindest, wenn ich jetzt viel abnehme und mir selbst andelegiere, dass ich sage, okay, mache ich schon, ja, passt schon, schau mir mal ein bisschen zu und hier und da, dass dann für mich dieser Punkt, der muss gesehen werden und darf nicht überschritten werden, ab wann wird es ein Sekretärin-Job für mich?
Ja, ja? Absolut.
So. Und ich habe halt gemerkt, es gibt einmal so die Typ Menschen, die sagen, okay, ja gut, ich schaue mir das mal an und mach mal und dann fühle ich mich danach vielleicht ein bisschen gut und traue mir das dann zu und so weiter, was ja alles schön und gut ist. Nur wenn bei der Person dann die Bereitschaft fehlt, die Sachen, die Skills auch anzueignen, ja, diese fehlenden kleinen Punkte dann am Ende auch zusammenzusetzen, nachdem man sie ja gesehen und gefunden hat sozusagen, also die Bereitschaft, sich die Sachen auch anzueignen und zu lernen, nicht da ist, dann bringt da dieser ganze gemeinsame Ritt nichts, meiner Meinung nach.
Weil absolut.
Dann ist es eine permanente Beschallung und du denkst dir, okay, es kommt gar nichts zurück. Das ist wie wenn du eine Stange Spaghetti sprichst und sagst, ja, okay, passt. Wunderbar, ich habe es dir jetzt 10-mal gezeigt, aber wird nie was sein, weil halt einfach die Bereitschaft dazu fehlt. Das habe ich so, die Erfahrung habe ich gemacht.
Und da kommen wir wieder auch zur Kommunikation. Ja. Ich glaube, du hast es bestimmt auch erlebt. Man sagt immer so einfach, ja, ich lebe es vor, ja. Die anderen ziehen nach.
Ja.
Das ist auch so ein deutsches Ding. Ja? Mhm. Ich habe das auch so vor allem auch mit dem internationalen Team gemerkt. Ich habe mir lange Zeit gedacht, naja, das ist ja klar, dass man das macht. So, dass man das so macht, dass man dann vielleicht nach der Toilette die Klospülung spült. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man gewisse Dinge einfach tut.
Ja.
Aber für manche Menschen, die sind einfach anders konditioniert und da muss man einfach kommunizieren. Und ich habe das echt lernen müssen, meinen Standard, den ich habe, nicht zu erwarten, sondern zu kommunizieren. Das war für mich eine große Herausforderung. Und dann wiederum loszulassen.
Ja.
Und teilweise mir auf die Zähne zu beißen und da geht noch so viel mehr. Ja. Ohne dich jetzt irgendwie in die Mühle reinzubringen. Einfach nur, wenn du schon da bist, wenn du schon in die Energie reingehst, wenn du da schon bereit bist, so viel Passion reinzugehen, dann kannst du auch noch die letzte Meile laufen. Ohne dich jetzt zu überarbeiten, sondern eigentlich nur, um da, sag ich, vielleicht mal den letzten Schliff reinzubringen.
Ja.
Aber vielleicht kommt es auch mit der Zeit. Und ich finde, wenn man das vorlebt, mit einer gewissen Leichtigkeit, da ist es eher, wo man dann vielleicht, über diese Leichtigkeit, da muss man vielleicht nicht unbedingt drüber sprechen.
Mhm.
Das merkt dein Team. Bei anderen Dingen ist eine Kommunikation sehr wichtig, zu sagen, schau mal, ich mache das so, weil.
Ja. Oder? Fällt mir aber auch auf, ist bei vielen einfach, wenn es um alltägliche Dinge geht, so das German System.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wenn ich Hunger habe und auf so einen entspannten Weg gehen will, Lieferando, suche ich mir das raus, mache ja auch die Bestellung fertig und kann dann erwarten, dass irgendwann ein Lieferant kommt. Weißt du?
Ja.
Aber irgendwie schöner Vergleich. So in diesem wenn es um eigene Arbeiten geht, an sich selbst, wie auch zu, hey, wenn du ultra gestresst bist, dann wäre doch ein logischer Schritt, die Ruhe zu finden.
Ja.
Ja, zu sich selbst zu kehren über eine Meditation oder eine Atem- und Technik oder kaltes Duschen, egal was.
Ehrlich.
Ja. Machen sie aber nicht.
Ja.
Wundern sich dann aber gleichzeitig, ja, okay, ich weiß, dass es gut ist oder ich habe mal gehört, dass es gut, ich weiß es noch nicht, weil ich drücke mich ja davor und gleichzeitig aber das Stresslevel immer mehr steigt und man dann irgendwann einen komplett Totalausfall hat, Kontrollverlust.
Ja.
Weil es einfach nur noch stressig ist die ganze Zeit. Ich frage mich da manchmal, warum schaffen es Menschen, jetzt mal ganz doof gesprochen, wenn sie Hunger haben, was zu essen, wenn sie Durst haben, zu trinken, wenn sie aufs Klo müssen, aufs Klo zu gehen, aber wenn dann ein Stresslevel so hoch ist,
ja,
nicht zum Abbauen zu haben,
ja,
oder nicht happy mit dem Job sein, trotzdem reinrennen. Irgendwann muss doch mal, weißt du, auch so eine logische Schlussfolgerung in dem Moment kommen, aber da sind ja so viele Menschen gefühlt, finde ich, so, weiß nicht, entweder ist es so fremd oder weit entfernt oder sind allein damit. Wenn du es jetzt rein rational betrachtest, ist es ein, ich renne den ganzen Tag das gleiche Problem ab.
Total. Ich kann ein Lied von singen, weil ich genau so war, leider. Und ich weiß auch noch warum. Weil wir ich habe die Prioritäten einfach falsch gesetzt. Mhm. Ja? Allein schon diese Denke auch, hey, ich gehe nach der Arbeit zum Gym, ich mache nach der Arbeit meine Selfcare. Nein, du fängst morgens an.
Ja.
Morgens, du guckst nicht aufs Handy, du schreibst. Ja, lässt dein Unterbewusstsein wirken. Was sind deine Intentionen? Du gehst vielleicht mal kurz in die frische Luft, machst ein paar Übungen, vielleicht betest du für den Tag. Ja, mhm. Du tappst auch vielleicht ein bisschen in die geistig-mentale Welt ein. Bereitest deinen Tag vor. Das durfte ich lernen. Ich merke immer, wenn ich gerade durch eine Zeit gehe, wo ich dem Druck nicht gewachsen bin, ist es genau, weil ich da nicht investiert habe. Und das ist die wichtigste Investition meiner Meinung nach am Tag. Wir haben das ja gestern toll erlebt. Ja. Leute, Max Wohlfahrt ist auf jeden Fall der Aufguss Max, ja, in der Sauna. Ich habe wirklich mal kurz gedacht, so jetzt falle ich um. Ja. Aber ich konnte natürlich nicht rausgehen, weil er ist ja auch sitzen geblieben. Also bin ich auch sitzen geblieben. Ich habe mich dann sozusagen verflüssigt. Oh, war das ein herrliches Gefühl danach, als wir dann wirklich eiskalt duschen waren. Mann, haben wir uns gut gefühlt, oder?
Ja.
Und wir haben den Abend davor, hatten wir eine Familienfeier, war da ein bisschen platt von da und muss sagen, wie gut man sich fühlt, wie man doch, wie der ganze Körper anfängt, dein Metabolismus fängt wieder an, deine Detox fängt an und du kannst wieder klar denken. Also ich habe das ganz extrem mit der Natur. Also wenn ich an so einem Punkt bin, an so einer kreativen Blockade oder irgendwas, ich gehe in den Wald. Also ja, bei mir ist Wald der totale Öffner. Ja. Oder ich gehe, wenn ich kann, im Meer schwimmen, ja, das, oder im See. Das ist auch, Wasser ist einfach, öffnet mich total. Mhm. Und ich merke immer wieder, wenn ich das vernachlässige, dann hat es eine Kettenreaktion auf alles Mögliche. Ja, dann melde ich mich nicht zurück, dann habe ich nicht die richtige Aufmerksamkeit vielleicht für einen Partner, dann habe ich nicht die richtige Aufmerksamkeit für die Familie, nicht die Aufmerksamkeit für meine Herzensthemen. Da dagegen zu wirken, ist eigentlich nur immer und immer wieder. Und es ist manchmal nicht einfach, gerade im Winter, morgens eigentlich schon mit anzufangen, was Gutes für dich zu tun. Ja. Und wenn das nur, wenn du morgen nur einen Smoothie machst oder einen Juice, einfach schon morgens in deinen Körper zu investieren. Und du hast, das fand ich auch interessant gestern, ich habe tatsächlich, also für mich Eisbaden oder kalte Dusche ist für mich morgens das Ding überhaupt. Das ist viel, also ich trinke, seitdem ich das mache, denke ich auch, dann, ich brauche keinen Kaffee mehr morgens. Also wenn einer da ist, ich trinke mal einen, aber ich habe bei mir zu Hause keinen Kaffee mehr, ich brauche es nicht.
Ja.
Ich, bei mir die kalte Dusche oder das Eisbad, das weckt alles.
Ja.
Aber Sauna war für mich eigentlich eher immer so ein Abschluss von dem Tag.
Ja.
Und du hast gestern, das fand ich interessant, du hast erzählt, du machst das morgens.
Mhm.
Also wie sieht bei dir so ein Morgen aus? Erzähl mal.
Recht simpel. Also ich stehe auf zwischen 7 und 8. Dann schaue ich, dass ich bis spätestens 8:45 im Fitness bin. Mache dann eine Stunde Workout auf nüchternem Magen.
Aha, sehr gut.
Geh dann auf nüchternen Magen in die Sauna, dann kalt duschen, meistens so 1,5-2 Minuten. So kalt, wie es geht, dann beginnt mein Tag. Ich esse auch bis mittags nichts. Das höchste der Gefühle vormittags ist meistens nach dem Gym dann ein kurzer Shake oder so.
Mhm.
Da fahre ich ganz gut mit, ich trinke schon. Bis ich die erste Mahlzeit drin habe, habe ich bestimmt schon 1,5 Liter Wasser getrunken.
Ja, das ist super.
Ja.
Und ich habe ja hier auch die große Ehre, dein unglaublich gutes Wasser zu trinken. Also für mich ist Wasser wirklich so wichtig. Bevor wir angefangen haben, sind wir einmal unter deine Spüle gekrochen und haben uns diese Wasserfilteranlage angeguckt, die du hast. Ein Traum. Du hast mir erzählt, das Wasser ist aktiviert.
Ja.
Erzähl mal kurz, ich fand das so interessant.
Ja, Wasser ist ein Thema, da können wir, glaube ich, eine Stunde von reden. Weiß so gut wie keiner der Medienkonsumenten in Deutschland, dass das Leitungswasser nicht gesund ist. Deswegen, ich trinke seit knapp 2 Jahren jetzt nur noch Wasser aus einer Osmoseanlage, das auch nachbereitet wird, aus dem einfachen Grund, weil es halt einfach frei ist von diesen ganzen giftigen Stoffen, die wir einfach über, in dem Fall Nahrung, zu uns nehmen. Ob das jetzt Nitrat ist, das von der Gülle kommt, Hormone aus einer Pillenform. Also, wenn du dich da mal mit dem Thema ein bisschen stark auseinandersetzt, ist ja genauso auch wie Luft,
ja
was da abgeht, Schwermetalle, Schimmelsporen, Verwesungsprozesse, solche Sachen, Keime, Allergene über wo sich die Menschheit ja fragt, wo kommt der Feinstaub her? Mhm. Und gleichzeitig filtert man das Zeug mit dem HEPA-Filter lungenzugänglich in Wohnräumen.
Ja.
Ja, da ist das Wasser genau dasselbe Thema. Also wenn du mal überlegst, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, die Uhr beginnt zu drehen ab Christus, dann sind wir ja 2023 Jahre jetzt schon auf dem Planeten, wo seit 2023 Jahren das gleiche Wasser getrunken und gepisst wird. Ja? Ja, und dann läuft es über eine Kläranlage und der normale deutsche Bürger sagt dann, oh, das ist ja super, Königsbrunn hat ja super Wasser, ist ja aus dem Brunnen, ja, das kann man wunderbar trinken. Ja, was für ein Brunnen, das Wasser ist nicht neu, das ist seit 2000 Jahren, wird das die ganze Zeit getrunken und gepisst, runtergespült durch die Kläranlage, kommt wieder aus dem Hahn raus. So, in Berlin und überall, wo da diese krassen Veranstaltungen sind, wo halt der Drogenkonsum auch groß ist, da messen die übers Wasser, wie viel Koks, wie viel irgendwelche Psychedelikas, wie viel Frauen gerade die Pille nehmen oder sogar den Eisprung haben aus einem Wasser raus. Und das trinken wir dann, oder? Das ist dann gesund. Und wir fragen uns gleichzeitig, das ist ja auch, damit kannst du ja 100 Stunden füllen. Warum ist der Testosteronwert bei den Männern so niedrig? Gleichzeitig haben wir Östrogene im Leitungswasser. Mhm. Ist da ein Zusammenhang? Ja oder ja? Das ist meine Welt.
Ja.
Und das sind halt viele Themen, wo ich sage, gut, das brauche ich nicht. Wenn ich einigermaßen bewusst mit mir selber umgehe, dann weiß ich, dass Gülle trinken ungesund ist.
Absolut.
Ja. Und Raumfahrt, wenn da die wochenlang in ihrem Space Shuttle da durch die Gegend fahren, da trinken die ja sozusagen ihr eigenes Urin, das allerdings vorher durch eine Osmoseanlage läuft. Und dann ist wieder trinkbares Wasser. Mhm. Ja. Das heißt, der versorgt sich eigentlich permanent selber. So, das machen wir seit über 2000 Jahren, nur halt nicht mit einer Osmoseanlage, sondern mit einer Kläranlage, die chemisch irgendwelches Zeug versucht rauszuspülen. Wir 2000 Stoffe irgendwie in dem Wasser haben und ich glaube 36 nur gemessen werden in Deutschland. Sowas mit dem Rest.
Ja.
Schaut einfach keiner hin. Und dass seit Hunderten von Jahren die Messwerte immer nach oben angeglichen werden, weil wir sie gar nicht mehr halten können, sagt auch keiner.
Richtig.
Das ist halt wie mit vielen, wenn du es weißt und es dir auch danach bewusst ist. Also da bin ich der Meinung, da bist du dir nicht viel wert, wenn du das Zeug dann trinkst, wenn du Durst hast.
Ja.
Das ist meine Meinung.
Also da hast du mich ja sowieso sehr inspiriert, auch wenn es um die Luftreinigung geht und in dem ganzen Thema, in was halten wir uns so auf. Also Raumreinigung, ich habe dadurch erst durch dich tatsächlich richtig angefangen, darüber nachzudenken, wie enorm wichtig die Luftqualität ist zu Hause und Luftfiltern, mal unsere Matratzen zu reinigen und so weiter und so fort. Aber das mit dem Wasser hat mich jetzt nochmal abgeholt. Wir haben heute Morgen hier unter deine Spüle geschaut und da hast du ja nochmal so einen Vorfilter eingebaut. Ja. Also wenn man den mal sieht, ist ein Hammerteil. Da, wo nochmal so wirklich so einzelne Schichten an verschiedenen Steinen und Mineralien drin sind oder Kristallen drin sind, das ist enorm. Und ich muss sagen, man schmeckt es halt auch. Ne? Das ist wirklich, wie du gesagt hast, also das ist wirklich das, was Wasser eigentlich machen sollte. Ne? Es ist, wirkt vitalisierend. Da wieder die Brücke zu schlagen zur Routine. Ich denke, dass wir immer mehr lernen dürfen, wie wichtig es ist, diese Basics zurückzuerlangen. Ja? Luft, Wasser, Schlaf, Natur. Bewegung, Stretching, Meditation, Cold Exposure, also Eisbaden oder kalte Duschen, wie wichtig das ist, wie gut das für unseren Herz-Kreislauf ist. Ich habe gerade einen Bericht gehört, da hieß es, innerhalb von einem Jahr sind noch nie so viele Medikamente in Deutschland verschrieben worden, jemals. Also der Rekord. Nummer 1, Herz-Kreislauf. Nummer 2, Verstimmung und Depression.
Und klar, das ist ja auch ein Punkt, Medikamente.
Ja.
Kannst du auch aus dem Urin rausmessen, aus dem Abwasser. So, und jetzt fragt sich gleichzeitig der Mensch, warum wirkt bei mir eine Ibo nicht mehr?
Ja.
Ja, weil du permanent Ibo zu dir nimmst. Microdosing. Ja, nicht nur damit, sondern halt auch mit der Nahrung. Also falls ihr Hallöchen hört, da hupft immer wieder mal die Katze dann auf den Tisch.
Ja. Moin. Hallo. Die ist einfach gern bei uns, ha? Ja.
Ich denke, es würde sehr vielen Menschen helfen, wenn wir einfach so das Thema bewusst werden, einfach mehr dem.
Ja. Absolut. Daran siehst du auch, da trennt sich die Spreu vom Weizen sozusagen, ja? Die richtig erfolgreichen Menschen, die machen das. In den Spitzenpositionen, die Menschen, die ich begegnet habe, die sehen super aus.
Ja, da siehst du auch, das sind genau die Sachen, wenn es um die Person selbst geht, die sind nicht verhandelbar.
Genau,
absolut.
Die gucken dich dann an und die sagen, ja, wie kommst denn du so weit, wie kommst du überhaupt dahin?
Ja.
Ja, die können es gar nicht verstehen.
Ja.
Wie du bist gestresst, warum?
Ja.
Das ist deine Verantwortung und es ist deine Verantwortung. Und wenn du in einem Umfeld bist, wo der Stress einfach nicht mehr handelbar ist, dann ist es auch deine Entscheidung, dir zuliebe dann auch zu gehen und was anderes zu machen. Oder mal eine Auszeit zu nehmen oder dich neu auszurichten.
Lernen, Nein zu sagen.
Lernen, Nein zu sagen, war für mich ganz schön schwierig. Und da habe ich auch ganz schön viele auf dem Weg verloren, muss ich sagen. Aber was übrig geblieben sind, sind die echten Diamanten. Ja. Ja, mit denen kannst du wirklich tief bohren.
Absolut. Vor allem, es ist ja auch keine böse Absicht dahinter.
Nein,
genau. Nein zu sagen. So. Richtig. Merke ich auch wieder ganz oft, gerade wenn es so, wenn normale Menschen anfangen, die noch keine Arbeit so groß mit sich selbst gemacht haben oder in der freien Marktwirtschaft an Erfahrung sammeln durften, so die erste Reaktion, was der Freundeskreis zu irgendjemandem sagt oder zu irgendeinem Thema sagt, ist ja schon, das liegt ja vielen schon so schwer im Magen.
Ja.
So, ich kann doch dem jetzt nicht sagen, ich gehe heute Abend nicht mit zum Stammtisch am Samstagabend und presse mir 15 halbe rein. Das kann ich dem ja nicht sagen. Wenn er dann fragt, ja, warum, dann sage ich, ja, weil ich halt am Sonntag ein paar Termine habe und da fit sein will. Wie, du hast Termine? Nee.
Warum denn am Sonntag?
Hast du nicht. Du kommst heute Abend mit, merkt man auch ganz viel. Die Hürde dorthin, was ist denn dabei, wenn du einem guten Freund sagst, du pass auf, heute Abend kann ich nicht, weil meine Priorität ist heute Abend und morgen bei mir.
Ja.
Ja, es hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Ich mag dich trotzdem.
Absolut. Da kann ich auch aus der Lebenserfahrung sprechen. Ich hatte da so Probleme mit. Den, weil ich habe auch einen tollen Freundeskreis, aber die feiern auch alle mal gerne. Und,
ja,
das, ist auch
okay.
Und das ist auch wichtig. Ja, ja. Ui, das wolltest du jetzt nicht, ja? Okay, sehr gut. Ich wollte dich nur ein bisschen streichen. Und zwar...
Kannst du ja auch runterschubsen.
Aber gewisse... Also. Nein, das ist doch schön hier mit ihr. Gewisse Freunde mussten um mich herum auch oder durften auch lernen, wenn ich sage, ich komme heute nicht. Das ist ein Prozess. Und das merke ich auch in allen Bereichen. Ob das jetzt beim Amt ist oder ob das jetzt in der Wirtschaft ist oder ob das jetzt mit deinen Freunden, mit deinen Beziehungen, mit einer Partnerschaft ist, Nein zu sagen oder deine Grenzen zu setzen, eine Alternative vorzuschlagen, die dir gut tut, vielleicht auch zu einer Win-Win-Situation führt, auch in der Freundschaft, in der Partnerschaft und so weiter. Das ist essentiell und den dürfen wir uns alle stellen, den müssen wir uns stellen, weil ansonsten kommen wir wieder dahin, leben wir kein selbstbestimmtes Leben. Leben wir kein Leben des Erschaffens. Ja? Und wenn wir uns eben immer wieder vor Augen halten dürfen, dass wir you are created to create. Ja? Und du kannst eigentlich nur erschaffen, wenn du dir eben diese Grenzen setzt. Mittlerweile bei mir kann ich wirklich sagen, wenn ich zu meinen gewissen Freunden sage, ich muss mich gar nicht erklären. Ich sage nur, du heute nicht. Fertig. Und das fragt auch keiner mehr.
Ja.
Weil die wissen, ah, okay, gut, dann die kennen mich. Und wenn ich aber dann da bin, dann bin ich aber auch präsent.
Ja.
Ja? Und dann bin ich auch da und dann habe ich auch Spaß. Aber da bin ich nicht mit meinem Kopf bei meinen 5 Terminen,
oh.
Ja? Sondern dann bin ich präsent. Und das ist doch viel wichtiger und viel schöner, als wenn du jemanden hast, der nur kommt.
Körperlich anwesend
ist. Körperlich anwesend
war
sein. Das habe ich wirklich viel zu oft gemacht. Ja. Also das mache ich nie wieder.
Nee.
Ich meine, manchmal, ne, dann passiert irgendwas Unerwartetes. Aber letztendlich ist meine Verantwortung, präsent zu sein. Mit meinem Partner, mit allem. Ja?
Ja.
Und mit deinem Kunden. Also ich glaube, das Präsenz ist das schönste Geschenk.
Absolut.
Und dann merkt auf einmal dann außen, ah, okay, vielleicht können wir das auch machen. Und auf einmal ist dann Gegenüber auch präsent. Und dann kannst du mal richtig tief reingehen,
genau.
Was auch immer du tust.
Genau.
Oder
Präsenz löst da ganz viel.
Das machst du übrigens sehr gut. Ich war ja mit dir mal ein, zwei Mal dabei, wenn du mit Kunden redest.
Ja.
Das sage ich ja, die Präsenz, du gehst da rein, dein Handy ist aus, weg. Du bist nur da. Du guckst der Person in die Augen, deine Körpersprache ist klar ausgerichtet. Und du performst. Aber das ist in dem Sinn keine Performance im, was angelernt ist, sondern einfach die reine Natürlichkeit.
Ja.
Das ist bei dir so faszinierend.
Ja. Empfehle ich auch jedem.
Genau.
Weg von dem Leitfaden hin zu einer Struktur. Struktur schafft Präsenz, weil du nicht mehr drüber nachdenkst, was ist jetzt der nächste Step, sondern du kannst dich halt dann auf den Gegenüber gut einlassen.
Ja.
Weil du halt dann auch verstehst, okay, gut, also körperlich sagt er das, mit der Sprache sagt er das. Aber was sagt er denn gerade, was er nicht sagt? Vielleicht entweder er gerade eine Maske trägt in seiner verbalen Wortwahl oder eine Maske trägt in seiner Körpersprache, damit irgendwas nicht auffliegt. Das schaffst du halt nicht, wenn du körperlich anwesend bist.
Absolut. Und da muss ich wieder an deine Einleitung denken von heute, wo du gesagt hast, da wir so oft darauf angesprochen werden, ob wir Brüder sind.
Ja.
Und da haben wir ja gestern mal mit deiner tollen Frau drüber gesprochen. Wir sind keine Brüder, wir sind vielleicht, ja, gut, so... Ein bisschen ähnlich, ja, aber was ist es eigentlich? Was meinst du? Was ist das, was uns verbindet?
Der Doris meint ja das Charisma.
Ja.
Ja.
Dann haben wir kurz darüber gesprochen, was Charisma eigentlich ist. Ich finde es so interessant, man hört es ja so oft, du bist so charismatisch. Und ich meine, also du bist definitiv charismatisch, aber viele verwechseln das mit sympathisch oder mit empathisch. Charisma, wenn du das aber Wikipedia eingibst, da steht da Gnadengabe. Mhm. Das heißt also etwas, was in deine Seele so schon reinprogrammiert ist, was du einfach hast, das sind verschiedene Sachen. Und das darf man auch ein Leben lang erfahren, was da sich noch alles entwickelt in deinen Charismen. Aber ich glaube, das ist was uns verbindet, ist tatsächlich dieses dein Charisma leben, was auch immer es ist, Souveränität damit auch auszustrahlen.
Ja.
Und auch eine gewisse Gelassenheit. Und auch, ich sehe dich selten ohne ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja? Wenn du irgendwo reinkommst, die Leute lachen. Oder die, nicht lachen, also nicht mal verstehen. die Leute lächeln zurück, das will ich damit sagen. Es war gestern, als wir da im Gym waren, so, die Türen geben wir dir einfach auf. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Energie. Und das ist dein Charisma. Und das ist, glaube ich, das, was uns verbindet.
Oder finde ich auch, gehört auch mit dazu, wie echt ist deine Energie?
Ja, absolut. Ja,
wie echt ist dein Auftritt? Sind wir auch wieder dabei. Ich sage immer, die Maske fällt sehr schnell, wenn du Menschen wirklich spüren kannst oder nicht. Dann siehst du gleich, ob es Konkurrent ist oder nicht. Das, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Wie viel Schauspiel ist dabei, wie viel ist echt davon? Und ich bin der Meinung, umso mehr echt davon ist, weißt du, diese Authentizität, wenn gelebt wird, habe ich so den Eindruck, dass das da viel helfen kann.
Ja, da würde mich mal interessieren. Also auf deinen Socials bist du ja, sag ich mal, also in der Anwerbung für neue Vertriebspartner und neue Vertriebsteams relativ offen und breit aufgestellt, würde ich sagen.
Ja.
Aber wenn du dann reingehst, hast du dann schon so ein, sag ich mal, gibst du jedem eine Chance? Oder merkst du schon, gibt es da so eine Art Bewerbungsgespräch am Anfang?
Ja.
Wie siehst du das in jemanden und was und sagst du dann auch mal nein?
Ja.
Oder wie letztendlich, ich sehe es ja immer bei dir. Du gibst dir machst eine sehr große Tür auf, aber ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch hin zu Kunst reinkommen. Und wie gehst du davor?
Also ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich die Meinung hatte, jeden nehmen zu können, weil die Chance jeder verdient hätte und man nie wirklich weiß, was entsteht daraus, beziehungsweise was lässt der Gegenüber zu, dass daraus entsteht, wie weit ist er bereit, nicht nur im Vertrieblichen, sondern generell, also ich bin der Meinung, Vertrieb ist eine Sache, da fangen wir erstmal an uns selbst was zu neu entdecken oder frei zu schaufeln und an uns zu arbeiten. Da sind halt viele nicht bereit. Früher habe ich viele genommen und mir dachte, weiß nicht, ob das jetzt gut oder richtig war. Hab da auch eine gute Quittung von ziehen dürfen. Mhm. Also ob es jetzt darum geht, dass der Team-Vibe ein bisschen drunter leidet. Das ist mir dann aufgefallen, dass halt dann ein bisschen komisches Geratsche auf einmal losging. Und ich das dann wieder ausbügeln durfte. Und jetzt mittlerweile mache ich so, dass ich also nicht mehr jeden nehme. Und ich sage auch gern dankend mal Nein, lerne Nein zu sagen.
Mhm.
Weil ich halt merke, okay, auf lange Sicht bringt das halt nichts. Ich hole mir mehr Arbeit und Stress rein, als dass das für mich oder speziell noch für die gegenüberliegende Partei irgendwo dann Sinn macht.
Ja.
Weil ich bin so der Meinung, was die Aufgabe ist von Menschen wie mir, da zähle ich mir jetzt einfach mal mit rein, ist so dieses Thema Direktvertrieb einfach ein bisschen wieder schmackhafter zu machen, charmant zu gestalten, clever zu lösen, dass es auch wieder eine Attraktivität gewinnt. Und warum das nicht aktuell der Fall ist, dass es für viele sehr attraktiv ist, ist halt zum einen, bin ich der Meinung, weil halt Deutschland sehr kleinkariert und engstirnig denkt.
Mhm.
Siehst du ja meine Oma, die glaubt mir jetzt nach 7 Jahren Selbstständigkeit immer noch nicht, dass ich Geld verdiene.
Ist das so?
Ja, ja. Jetzt war der Porsche im Winter 4 Monate in München beim Überwintern gestanden, habe ich ihn wieder geholt. Ach, ich dachte, er ist beschlagnahmt. Warum?
So tief sitzt das in den Deutschen. Das ist echt,
das merke ich, also habe ich am Anfang extrem viel gemerkt. Mittlerweile vielleicht merke ich es nicht mehr so krass, weil ich es gar nicht mehr so ausstrahle. Das ist ein Punkt, so die Engstirnigkeit. Und zum anderen, ich weiß gar nicht, das sind so viele Themen, die da mit eine Rolle spielen.
Absolut.
Aber ich sage auch gern mal nein. Ich mag auch gar nicht jeden. Das Thema hatte ich vor ein paar Tagen in der Insta-Story. Es gibt Menschen tatsächlich, wenn wir darüber mal kurz reden. Ich habe Vertrieb angefangen mit einem Auto, das komplett auseinandergefallen ist.
Ja, ich weiß.
2 Jahre lang.
Ich kenne das Auto noch.
Und damals hieß es, ach, schau dir ihn an, wäre doch lieber in der Druckerei geblieben, in seiner Dreischicht. Jetzt macht er sowas, so ein Downgrade, fährt er so ein Auto. Und gleichzeitig aber die Verwunderung dabei, wie schafft denn der das, dass es ihm wirklich egal ist, welche Kiste der fährt? Warum definiert er sich nicht mehr über irgendwelche materiellen Sachen von außen? Das war gleichzeitig so mit dem Raum gestanden. Großes Gelächter auf der einen Seite, Riesenfragezeichen auf der anderen. Und irgendwo hast du dann mitschwingen gehört oder gemerkt, so, ja, eigentlich schon geil, dass er sich's traut. Ich würde es mich nicht trauen. So, und jetzt höre ich hin und wieder mal, ich meine, ich kriege sehr viel positives Feedback, leider oder Gott sei Dank, es kommt jetzt darauf an, wie man sieht, wenig Negatives. Ja, viele trauen sich ja dann nicht, was dagegen zu sagen, zumindest nicht direkt in dem Kreis, dann geht's Gelaber schon los, aber mal ein direktes Feedback in die Richtung, wenn was nicht so toll ist, kriegst du ja relativ selten. von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Zuschauern. Aber gleichzeitig ist es jetzt hin und wieder mal so, das hatte ich tatsächlich auch in einem engeren Kreis, in dem parallelen Vertrieb, ja, ob ich da nicht der Meinung bin, ein Auto zu zeigen, das jetzt halt keine 300 Euro mehr kostet, ist nicht ein bisschen prollig. Dann sage ich, du, ich habe mich vor 7 Jahren nicht über ein Auto definiert. Ich mache es auch jetzt nicht. Ich weiß, dass ich in dem 300-Euro-Polo exakt die gleiche Energie beim Rekrutieren und beim Kunden habe, wie wenn ich in dem jetzigen Auto dorthin fahren würde, weil es mir egal ist. Sag ich, die Kiste kann da sein oder auch nicht.
Ja.
Genauso wie es mit dem Polo war, der kann da sein oder nicht.
Ja.
Und nachträglich war es so, wo ich mir gedacht habe, den meisten Spaß hatte ich in dieser ranzigen Kiste. Da sind wir Hasenjagen gefahren auf dem Feld im Winter. Der Pfand in dem Auto war mehr wert als das Auto selbst. Ich bin von München nach Augsburg zurückgefahren, ist der Auspuff runtergeflogen. Den habe ich nicht mal repariert. Da musste ich halt immer ein Haus weiter parken, dass der Kunde nicht meinte, okay, da rollt jetzt ein Panzer an und das bin dann ich. Ja, weil das Ding so laut war. Und ich habe danach, nach 2 Jahren, immer noch 150 Euro bekommen für die Kiste bei so einem Polen, der die Autos noch verwertet in Augsburg.
Hammer.
Traut sich kein Mensch.
Ja.
Und jetzt, soll ich mir jetzt die Maske aufziehen und sagen, ach ja, jetzt wo es einigermaßen läuft, das darf ich es keinem zeigen.
Was sollen denn die Leute denken?
So.
Ist so etabliert in Deutschland, ja. Bescheuert.
Was sollen die Leute denken? Genau.
Was
denkt der Mensch, wenn ich die 300-Euro-Kiste habe und sage, hey du, ich habe einen Vertrieb, der funktioniert richtig gut und ich kann dir zeigen, wie es geht. Das glaubt mir doch kein Mensch. Bei meiner Oma auch wieder. Da kommt Finanzdienstleister, wenn der jetzt nicht mit dem Kia ankommt, dann heißt es, na, also geh mal davon aus, der kommt mit einem 100.000-Euro-Auto, macht seit 20 Jahren Finanzdienstleistung. Bei meiner Oma heißt es, na, bei dem schließe ich nichts ab. Dann zahle ich ja sein Auto.
Mhm.
Aber Menschen vergessen, dass das Auto schon da ist,
bevor
die abschließen. Das heißt, irgendeiner hat die Kiste ja vielleicht schon mal bezahlt.
So ist es.
So. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ein Finanzdienstleister kommt, wo die Kiste, die er fährt, weniger wert ist als die, die ich fahre, ja, was will der mir dann über Finanzen erzählen?
So ist es.
Weißt du? Und das ist halt so die Schnittstelle dort zu finden.
Genau.
Schaue ich halt, dass ich dann mit, ja, klar, natürlich ist es provokant, was ich mache. Natürlich, soll es ja auch sein. Es darf ja auch triggern.
Das ermutigt er aber auch.
Genau. Das soll ja einfach so nochmal ein Add-on an Trust-Level auch bringen. Hey, vielleicht hat er doch ein bisschen Ahnung von dem, was er redet. Ja, das ist eigentlich so der Hauptstep. Ich habe zum Armin damals gesagt, privat brauche ich das Auto nicht. Aber wenn es geschäftlich was bringt, dann mache ich es. Das war der einzige Grund. Die ganzen Jungs, mit denen ich rumhänge, die wissen, du, ja, das Auto gefällt ihm, der kann auch damit umgehen, der fährt allen davon. Nicht auf der langen Geraden, sondern wenn es kurvig wird.
Mhm.
Aber die wissen auch alle, wenn ich jetzt wieder in dem 300-Euro-Polo neu anfangen müsste, dass ich genau der gleiche Typ wäre. Und das sind halt die wenigsten, weißt du?
Ja.
Da ist, oh, Kiste weg, scheiße. Komplett im Außen definiert, jetzt bin ich ja gar nichts mehr wert. Und das ist halt bei mir, Gott sei Dank, nicht so.
Ja, das ist auch in so vielen Bereichen so. Ich sag dir, also als ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und ich gehe jetzt in diese neue Karriere rein, ja? Wie viele Leute, aber da mittlerweile habe ich schon so viel Lebenserfahrung, dass ich mir denke, ah ja, lass mich mal drehen. Ich weiß noch, selbst als ich mir die Wohnung gekauft habe, von der du erzählt hast, von der wir gesprochen haben, da hatte ich wirklich Freunde, die gesagt haben, was, bist du jetzt eine Immobilie, so viel Verantwortung und jetzt auch noch im Ausland, das kannst du doch nicht machen, das ist doch eine schlechte, den Klotz am Bein und so weiter. Und ich dachte mir, hä?
Ja.
Feedback ist wichtig, ja, aber von Freunden, wenn du mal vielleicht gerade irgendwie einen Höhenflug hast, ja. Aber ich weiß noch, als ich damals meine Karriere angefangen habe, da hatte ich auch eine Familie selbst oder auch von außen, das wird ja eh nichts und irgendwas, ja. Und die Leute, die am meisten gesagt haben, wird ja eh nichts, als ich dann auf einmal auf einer Weihnachtsfeier mit Karl Lagerfeld bin, wow. Ey, wir haben es ja immer gewusst.
Ja, genau.
Klassiker. Der hat das ja schon immer in sich gehabt.
Ja.
Ja, und das habe ich so extrem erlebt, dass ich mittlerweile, es gibt in meinem Leben eine Handvoll Menschen, wenn die was zu mir sagen, da weiß ich, hör zu lerne. Und alles andere muss man manchmal einfach ausblenden.
Ja.
Ja, das ist einfach, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du deinen Weg gehen willst, wenn du deine Realität erschaffen willst, wenn du Leute inspirieren möchtest, dann gehört aber auch auf die Schnauze fallen mit dazu. Habe ich gedacht, ich verliere meinen Job. Ich habe da einen riesen Fehler gemacht. Ja, will jetzt gar nicht so drauf eingehen, was es war. Aber ich habe auf jeden Fall einen riesen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, okay, und ich war einfach ehrlich. Die verantwortlichen Abteilungsleiter, das war so intern, da ging es tatsächlich um Budgets. Ja. Das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Die haben sich dann mit mir hingehockt und gesagt, schon mal, okay, gut, wir haben dir nicht die richtigen Tools gegeben, damit sowas nicht passieren darf. Jetzt merken wir erst, und das ist nämlich auch das Ding, wir denken immer, wir müssen alles perfekt machen und dann machst du mal einen Fehler und dann auf einmal dein Gegenüber sagt, ey, jetzt fällt mir erstmal auf, das ist ja total schlecht geregelt.
Ja.
Das war ja, früher oder später wäre das sowieso passiert. Und du denkst dir die ganze Zeit, um Gottes Willen, ich verliere jetzt meinen Job.
Hm.
Ja? Aber letztendlich hat der Fehler dazu geführt, dass wir das alles so optimiert haben, dass wir alle viel weniger arbeiten mussten,
ja.
Also viel weniger Zeit, die wir dann in andere Dinge investieren durften. Also das ist auch sowas, das ist auch so deutsch, bloß keinen Fehler machen.
Das ist alles nur Kondition.
Absolut.
Ja.
Kommt das in
unsere Konditioniert Kinder. Und boah, mach bloß keine Fehler. Immer der Fokus auf die Fehler und der Fehler ist immer schlecht. Und das wird dann übernommen, finde ich, in die ganzen anderen Bereiche. Leben, Beruf, Beziehung. Immer nur die Konditionierung im Fehler und dann die Verurteilung dahinter. Aber nicht dieses, ah okay, blinder Fleck, cool, mega. Den malen wir jetzt mal an, den bessern wir mal aus. Und dann haben wir ja das Problem sozusagen gelöst. Mit Dummheit, finde ich, klar gesprochen. Mit Dummheit hat der Fehlermacher nur was zu tun, wenn du jedes Mal den gleichen Fehler machst.
Ja, das stimmt.
So. Also andere ist ja bloß, okay, das ist eine Optimierung hier, eine Optimierung da. Im Nachgang, dass es ja dann besser funktioniert.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des Zero Limit Podcasts angelangt. Wir hoffen, dass du heute etwas Neues gelernt und wertvolle Einblicke in deine persönliche Entwicklung erhalten hast. Wenn du unseren Podcast genossen hast und uns unterstützen möchtest, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Dein Feedback hilft uns, unseren Podcast zu verbessern und weiterhin Inhalte zu produzieren, die für dich relevant sind. Abonniere unseren Podcast, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Wir haben noch viele interessante Themen geplant und möchten sicherstellen, dass du dabei bist, wenn wir sie besprechen. Und drittens, teile unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie, die ebenfalls an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Du kannst uns auch auf Instagram folgen, @allaboutmax, um über kommende Episoden und exklusiven Inhalten informiert zu bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für deine Unterstützung. Wir hoffen, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, um weitere wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Bis dahin, bleib neugierig und offen für neue Möglichkeiten.